Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Nicht nur der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd und die Black Lives Matter Bewegung haben Diskussionen um Rassismus und strukturellen Rassismus, überhaupt jegliche Form der Diskriminierung auch in Deutschland angefeuert. Es gibt leider allzu viele Anlässe, darüber zu sprechen, zu streiten, aufzuklären. Stichwort Hanau, Halle, die NSU-Morde und viele andere Begebenheiten. Und inzwischen melden sich viele Menschen zu Wort, die bereits seit Jahren mit diesen Diskursen befasst sind, professionell und auch aus ganz persönlichen Beweggründen heraus. Gerade erschienen ist das Buch der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Dr. Emilia Roark mit dem Titel Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Schönen guten Tag, Emilia Roark.
Guten Tag.
Ja, was ich immer wieder feststelle, selbst bei Menschen, die jegliche Diskriminierung und jeglichen Rassismus verurteilen, wenn es darum geht, als weißer Mensch die eigenen Privilegien zu analysieren, dann stößt man doch sehr häufig auf Grenzen des Verständnisses. Warum ist das so?
Ich glaube, das ist so, weil es gibt ein falsches Verständnis von, was privilegiert heißt. Und wenn Menschen gesagt werden, du bist privilegiert, dann verstehen sie, oh, ich habe mich gar nicht angestrengt für alles, was ich habe, ich verdiene das nicht. Und natürlich will das niemand hören. Aber Privilegien haben heißt einfach nur, diese sehr einfache Frage zu stellen, ist die Welt für mich gemeint? Wird die Welt für mich, also für Menschen wie ich entworfen? Und die Frage ist sehr klar für vielen dominanten Gruppen in der Gesellschaft. Zum Beispiel als nicht behinderte Person kann ich sagen, ja. Also die Tatsache, dass wir Treppen haben, dass alle Wohnungen, alle Infrastruktur in der Stadt wurde für mich und für Menschen wie ich, für solchen Körper konzipiert. Und die Welt weitestgehend und auch in allen anderen Teilen der Welt, also das heißt, es ist nicht nur in Europa, aber die Welt wurde auch für weiße Menschen entworfen. Und das sehen wir an der Art und Weise, also zum Beispiel Entertainment, ne? Das heißt also, wer sind die Helden, Heldinnen in Büchern? Welche sind die Repräsentationen von Schönheit? Woher kommt Wissen mit großem W zum Beispiel? Und das ist eine einfache Frage. Oder also andere Fragen, die auch ein bisschen vielleicht einfacher klingen. Aber wenn ich im Supermarkt gehe, die Shampoos, die da zum Verkaufen sind, sind sie für meine Art von Haare, das Make-up? Ist es auch für meine Art von Haut? Das sind Privilegien, also von einer großen Reichweite.
Da zeigen Sie schon viele Beispiele auf, die auch in dem Buch vorkommen. Sie zeigen in Ihrem Buch auch Mechanismen von Unterdrückung auf. Das tun Sie auch ganz persönlich und anhand der eigenen Familiengeschichte. Ihre Mutter, die stammt aus Martinique. Ihr Vater kommt aus einer jüdisch-algerisch-spanischen Familie. Da sind also viele Kulturen und Geschichten unterwegs. Sie selbst sind in Frankreich aufgewachsen und Sie schreiben, Sie seien in einer rassistischen Familie groß geworden. Wie drückte sich das aus?
Vielleicht kann ich auch vorher sagen, dass sobald wir, also solange wir in dieser Welt leben, es ist nicht nur meine Familie, die rassistisch ist, sondern fast alle Familien. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, meine Eltern sind offenkundig rassistisch und böse Menschen. Nein, überhaupt nicht, sondern diese Muster, diese Hierarchie und die weiße Vorherrschaft durchdringt eben allen Aspekten von unserem Leben und auch Familien. In meiner Familie war das natürlich sichtbarer, weil ich hatte auch eine andere Hautfarbe als mein Vater und als ein Großteil meiner Familie. Aber in meinem Fall war das auch noch geprägter, weil mein Großvater väterlicherseits auch offenkundig rassistisch war. Das heißt, er militierte sehr vielen Jahren in dem Front National in Frankreich, also die rechtsextremistische Partei. Und war da in der Sache ja überhaupt nicht subtil. Und so hat er sich ausgedrückt, also nicht uns gegenüber. Das heißt, er war auch ein liebevoller Großvater, aber diese Ideen, diese Ideologie war sehr präsent. Das heißt, es hat mein Weltbild als Kind sehr stark geprägt und ich musste selbst eben diesen ganzen Muster, diese Narrative auch unlernen, um eben Zugang zu einer neuen Realität zu haben. Und das ist die Realität, die ich in diesem Buch darstelle.
Unlernen, Verlernen, Sie sprechen auch von sogenannten Empathielücken in diesem Zusammenhang. Und Sie berichten in Ihrem Buch dann von Ihrem eigenen Perspektivwechsel, den Sie gerade schon kurz angedeutet haben. Was hat Ihnen selbst dabei geholfen, über Rassismus neu nachzudenken?
Was mir geholfen hat, glaube ich, ist, andere Perspektiven zu lesen, zu betrachten und nicht mehr in dieser objektive, neutrale, universelle Perspektive zu glauben, denn sie existiert nicht. Sie wird uns oft als die einzige Perspektive gezeigt, die die richtige ist, ne? Das heißt, das ist die dominante Mainstream-Perspektive. Und ich musste dann selber suchen nach anderen Entwürfen sozusagen, so von Realität. Und in dieser Hinsicht hat mein Studium in Politikwissenschaft, aber vor allem in postkoloniale Theorien und feministische Theorien, in Intersektionalität sehr geholfen, weil ich wurde auf einmal konfrontiert mit komplett anderen Perspektiven, die eben meine Realität besser entsprochen haben. Und diesen Perspektivwechsel ist ein andauernder Prozess. Das heißt, es ist nicht dann abgeschlossen worden nach dem Abschluss von meiner Promotion, sondern es geht weiter täglich. Also täglich stelle ich in Frage, welche Botschaften ich aufnehme, ohne das zu merken. Und diese Infragestellung hilft eben dabei, eine neue Perspektive zu sehen und einen Perspektivenwechsel zu erfahren.
Das klingt theoretisch erstmal sehr einfach, fällt aber offenbar vielen Menschen schwer. Ich möchte noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das Buch ist zum einen diese Analyse diskriminierender Zustände im Alltag und das eben intersektional heißt. Das haben Sie gerade schon gesagt. Sie schauen sich neben Rassismus auch ganz klar das Patriarchat an. Die Vorstellung von einer binären, einer heteronormativen Gesellschaft, Frauen, Männerrollen, der Vorstellung von Ehe zum Beispiel. Sie schauen in Strukturen in Wissenschaft, Medizin, Polizei, Arbeitswelten und eben alle Formen von Diskriminierung, solche, die Menschen mit Behinderung erleben, Antisemitismus, Bilder in der Literatur, die tradierte Ungleichheiten noch unterstützen. Die Frage bleibt ja, wie kommen wir über all das zu einem neuen Bewusstsein? Wie schließen wir, wie überbrücken wir die Empathielücke, von der Sie immer wieder sprechen?
Also ich würde sagen, das ist ein sehr langer Prozess, der überall anfängt. Das heißt also natürlich, wenn wir mit den ganz jungen Generationen anfangen, dann haben wir schneller die Ergebnisse, weil die sind gerade dabei, ihre Wahrnehmung der Welt zu formieren. Na, durch Kinderbücher, durch Erzählungen, durch Bilder, Repräsentationen. Und wenn wir mit Kindern anfangen, dann natürlich können wir viel schneller vorankommen. Also ich versuche auch meinen Sohn Gegenbilder zu schaffen, also von was heißt es, ein Junge zu sein oder was heißt es, zu versuchen, dass eben Hautfarben nicht hierarchisiert werden in seiner Wahrnehmung, dass er eben die weiße Vorherrschaft auch nicht verinnerlicht, was wir alle tun sollen. Ne? Und dass er auch die Brandweite an unterschiedlichen Körpern sieht in ihrer Diversität, ohne sie eben in, also einzustufen. Aber neben Kindern, weil natürlich, also das ist generationsübergreifend, das kann auch natürlich funktionieren mit Menschen, die schon ihre Wahrnehmung formiert haben. Dieses Bewusstseinwandel ist auch etwas, was uns befreien kann. Das heißt, dass wenn wir merken, dass wir auch gefangen sind in dieser Repräsentation der Welt, die sehr binär ist, die auch sehr einfach ist, also es ist eine sehr einfache Darstellung der Welt mit mächtigen, mit schwachen Menschen, mit erfolgreichen Menschen, mit Leuten, die gar nicht erfolgreich sind, etc. Und wenn wir diese Darstellung der Welt uns entziehen können, dann haben wir auch Zugänge, also breitere Zugänge und breitere Möglichkeiten für unsere persönlichen Entfaltungen.
Ja, und diese
Und das heißt,
Perspektive
dass wir
machen
können.
Sie auf in diesem Buch. Und das ist auch das konstruktive Moment, finde ich, in diesem Buch, dass Sie uns eben Möglichkeiten, Perspektiven aufzeigen.
Wenn wir erstmal auch merken, dass Unterdrückung mag für manche Menschen im Moment Vorteile bringen, aber die sind vor allem materielle Vorteile und natürlich wird in unserer Gesellschaft die materielle Seite vom Leben ein, also ja, nimmt den ganzen Platz sozusagen. Aber seelisch haben wir auch sehr, sehr viel daran zu gewinnen, Unterdrückungssysteme zu überwinden, auch für Menschen der dominanten Gruppen. Das heißt also, ich glaube wirklich fest daran, dass Jungs und Männer würden auch wirklich weitestgehend davon profitieren, wenn es kein Patriarchat mehr gäbe.
Emilia Roack, und Sie sprachen auch gerade von einer neuen Generation, die heranwächst und in der sich schon vieles bewegt. Aber gleichzeitig müssen wir auch konstatieren, wenn wir uns die Welt anschauen, wie sie heute aussieht, inklusive vieler national-konservativer, rechtsextremer Bewegungen. Was macht Sie so optimistisch, dass sich etwas an diesen Zuschreibungen, wie Sie sie eben beschreiben und die diskriminierend sind und wirken, verändert?
Ich würde mich nicht als optimistisch bezeichnen, sondern als hoffnungsvoll, weil Optimismus setzt voraus, dass es wirklich sehr pragmatische Gründe gibt, die auf eine positive Veränderung hindeuten. Und das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, dass es diese sehr pragmatische Gründe gibt. Es ist sondern eine Haltung. Das heißt, dass ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ende ein Zeitalter erreichen, allmählich, was eben zu zerbröckeln von diesen Strukturen und diesen Hierarchien. Und da sehen wir auch mit der, wie machtvoll eben solche Bewegungen wie zum Beispiel MeToo, wie Black Lives Matter, wie Fridays for Future eben dieses Potenzial haben, sehr, 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 also massive Unterstützung zu sammeln. Und also ich sehe, dass in der Gesellschaft im Moment gibt es so einen Prozess, wo die Macht aufgezeigt wird. Die Macht wird enthüllt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir in der richtigen Richtung gehen. Und alle anderen Kräfte, die sich dagegen wehren, das heißt populistische Gruppen, rechtsextremistische Parteien, sehr konservative Kräfte, sind ein Zeichen dafür, dass wir eben in dieser Transformation schon unterwegs sind und sie halten daran fest, dass sie eben das nicht wollen. Das ist für mich also Ausdruck eines Widerstands, was eben auf eine positive Veränderung hinweist. Und das will ich auch sagen, also das dauert auch sehr lange. Ne? Also die Geschichte der Menschheit ist, also dauert mehr als 10, 20, 50 Jahre. Ne? Also das heißt, dass große Veränderungen dauern auch sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das erfahren werde in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob mein Sohn das erfahren wird in seinem Leben. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Menschheit, also heißt auch vielleicht das Ende der Unterdrückung, das ist das Ende auch unseres Spezies, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich habe Hoffnung, dass diese Hierarchien irgendwann nicht mehr wirken, wie sie heute wirken.
Und in diese Hierarchien, Muster und Strukturen geben Sie uns nochmal Einblicke und neue hoffnungsvolle Impulse für einen kollektiven Bewusstseinswandel. Emilia Roark, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, 397 Seiten, 22 Euro. Emilia Roark, danke für das Gespräch hier auf Deutschlandfunk Kultur.
Ganz vielen Dank.